Die Revolution mit Hilfe von Sekundenklebern und Farbe. Das war und ist vielleicht auch noch das Konzept der sogenannten letzten Generation. Die als Klimakleber bekannt gewordene Gruppe macht im Moment mehr mit Gerichtsverfahren von sich reden als von Protestaktionen. Aber einige Jahre waren sie täglich in den Medien und jeder Großstadtpendler, der mit dem Auto zur Arbeit fuhr, hatte die große Sorge, dass es ihn heute im Auto im Stau stundenlang erwischen wird. Wie forscht man zu einem derartigen Medien- und Bilderspektakel? Eine der wenigen, die das in Deutschland tut, ist Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh. Und besonders ist auch, dass sie in der Gruppe geforscht hat. Und deshalb ist sie sozusagen heute Gast in ihrem eigenen Podcast.
Moderiert von Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschardt.
Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Nahbetrachtung, diesmal mit dem Schwerpunkt Letzte Generation. Einstieg in die Berichterstattung über die Forschungsergebnisse war eine sogenannte verdeckte Beobachtung, wie es in der Wissenschaft heißt. In gefühlt 90% der Berichterstattung haben die Medien allerdings gerne davon gesprochen, dass du dich eingeschlichen hast. Auf den ersten Blick, auch für mich als Journalist, könnte man jetzt meinen, das eine ist genauso wie das andere, nur anders bezeichnet. Was ist denn jetzt letztlich wissenschaftlich betrachtet der genaue Unterschied gewesen zwischen einem journalistischen Einschleichen und, so wie du es nennst, einer sogenannten verdeckten Beobachtung?
Der große Unterschied ist, dass bei der verdeckten Beobachtung Forschungsziele und Fragen eine Rolle spielen und die eigentliche Sachverhaltsaufklärung, die eben der journalistischen Arbeit immer im Fokus steht, wer hat was gemacht, was passiert als nächstes, das ist bei der verdeckten Beobachtung eigentlich gar nicht das Interessante, sondern da legt man genau vorher fest, welche Kriterien man sich ansehen möchte. Ich kann auch gleich erklären, welche das bei mir waren. Mit einer journalistischen Beobachtung hat das erstmal weniger zu tun, denn da ist man ja wirklich nur jemand, der sagt, ich guck mal, was passiert und nehme dann für mich interessante Aspekte mit auf. Also die verdeckte Beobachtung im wissenschaftlichen Sinn ist deutlich fokussierter, deutlich geplanter, damit eben auch tatsächlich eine wissenschaftliche Auswertung am Ende dabei rumkommt und nicht nur eine Inhaltsangabe von Online-Treffen.
Das heißt also, alle anderen Wissenschaftler in Deutschland würden bei dem Begriff verdeckte Beobachtung nur mit den Schultern zucken und sagen, ja, okay, hat sie halt so gemacht, würden dem wahrscheinlich gar nicht so was Besonderes beimessen. Aber du hast ja ordentlich Shitstorm kassiert, wo man auch gesagt hat, wenn in den Medien berichtet wurde, dass du dich eingeschlichen hättest, also sozusagen falsch formuliert, dass man dann sozusagen auch deine wissenschaftliche Integrität in Frage gestellt hat.
Also zum einen ist es natürlich so, dass wenn man als Wissenschaftlerin sich äußert, und ich habe das in den letzten Jahren zu verschiedenen Themen getan, die meisten Themen haben nicht so ein großes Interesse hervorgerufen wie meine Forschung zur letzten Generation. Also wenn man sich äußert, ist man eigentlich nicht gewöhnt, dass man so in der Tiefe durchleuchtet wird im Hinblick auf charakterliche Integrität und darf man das überhaupt, sondern da geht es um die Ergebnisse, sind die spannend, sind interessant für die Öffentlichkeit. Das heißt, da ist schon wirklich eine ganz, ganz neue Rolle auch für mich entstanden. Und sie ist deswegen entstanden, ich habe das dann auch untersucht, weil es eben Menschen gab und gibt, die mit den Ergebnissen dieser Forschung überhaupt nicht einverstanden sind. Die also sich in einer Art,
das ist ja ihr gutes Recht, ne?
Die sich in einer Art politische und ideologische Gegnerschaft bewegt haben, was völlig in Ordnung ist, gehört auch zur Meinungsfreiheit zu sagen, was ein Quatsch, oder ich will das alles gar nicht, das ist völlig in Ordnung. Aber damit dann das berühmte Kind mit dem Bade ausgeschüttet haben und gesagt haben, okay, dann wenden wir uns aber auch gegen die Frau, die sich in dieser Weise äußert, und das ist natürlich dann irgendwo unredlich.
Und dann kam auch sehr oft der Vorwurf, dass das unethisch sei, was du da gemacht hast.
Das kann man durchaus diskutieren. Spulen mal kurz zurück zu der Frage der verdeckten Beobachtung. Die verdeckte Beobachtung ist als Instrument völlig eingeführt und wird in sozialpsychologischen Kontexten, gerade auch in dem Kontext mit NGOs oder Protestforschung, nicht oft angewandt. Das muss man ehrlicherweise sagen. In bestimmten Bereichen ist sie völlig eingeführt. Wenn man zum Beispiel in der pädagogischen Psychologie sich angucken möchte, wie sich eine Klassengemeinschaft verhält, dann kommt ja auch keiner morgens rein und sagt, guten Morgen, ich bin jetzt Forscher, liebe Kinder. Ich möchte gerne euch mal einen Vormittag zugucken, wie ihr euch in bestimmten Unterrichtskontexten benehmt. Oder wenn wir das im Konsumbereich machen, wenn wir in den Supermarkt gehen und einfach mal gucken, wie wählen Leute bestimmte Produkte aus, dann sage ich ja auch nicht, guten Tag, mein Name ist Nimmerfroh, ich würde gerne mal gucken, wie sie ihre Marmelade aussuchen, weil sich die Leute dann natürlich völlig anders verhalten. Und wenn du jetzt lachst bei dem Beispiel der Marmelade, das haben wir mit Chips durchaus schon so gemacht. Und wenn du Leute beim Chipstüten kaufen beobachtest, dann benehmen die sich ganz, ganz, ganz anders, als wenn die nicht wissen, was da passiert. Und da geht es nicht um strafbare Handlungen. Das heißt, um die Kurve wieder zu fahren an der Stelle, es ist in dem Kontext ungewöhnlich, aber ich habe zu diesem Mittel gegriffen, weil ich Forschungsfragen hatte, die ich anders nicht herausfinden konnte. Und der ethische Kontext ist eine wichtige Frage. Ne? Wenn ich mich aufmache und bin bei Leuten unter falschem Namen und unter einer falschen Identität, dann wirft das ethische Fragen auf. Und es ist völlig in Ordnung, das zu diskutieren.
Okay, das schauen wir uns gleich noch etwas genauer an. Wir wollen natürlich auch darüber sprechen, welche Ergebnisse deine Forschung sozusagen ergeben hat. Aber eine Sache müssen wir aus Transparenzgründen ganz offen ansprechen, nämlich deine Neutralität. Als Wissenschaftler soll man natürlich neutral sein. Und du bist Parteimitglied in der FDP, hast aber kein Amt inne. Und deshalb ist dir halt sehr oft vorgeworfen, weil die FDP halt als Autofahrerpartei gilt, dass das auch deine Forschung entsprechend beeinflusst hat. Geht man da so sozusagen auch schon mit einer, ja, wie soll ich sagen, mit einer gewissen Frustration an die Arbeit?
Mit Frustration hat das eigentlich eher weniger zu tun, sondern eher so das Aufstehen morgens und man denkt, was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Also ich habe ganz bewusst einen Beruf gewählt, den ich unglaublich gerne mag und ich hoffe, dass das für viele andere auch zutrifft. Und ich habe ein privates Engagement gewählt, was ich mal intensiver und mal weniger intensiv ausgeübt habe. Ich bin seit sehr, sehr langer Zeit Mitglied der FDP in unterschiedlichen Funktionen, niemals hauptamtlich. Ich konnte nie davon leben. Muss immer dazu sagen, dass wer in der Kommunalpolitik ist, der bringt Geld mit, der kriegt nicht viel raus. Und genauso war das bei mir auch. Und ich habe eigentlich nie gedacht, dass das meine berufliche Tätigkeit in irgendeiner Form beeinflusst, weil ich dachte, das hat doch eigentlich wenig miteinander zu tun an der Stelle.
Okay, aber jetzt springen wir sozusagen in die Inhalte entsprechend rein. Was macht denn aus psychologischer Sicht die letzte Generation so interessant?
Die Forschungsfrage, mit der ich genau zu dieser umstrittenen verdeckten Beobachtung gestartet bin, war die Frage, was bringt Leute dazu, Dinge zu tun, die so weit ab sind von üblichen Protestformen, die sich in die Gefahr begeben der strafrechtlichen Verfolgung, der großen Strafen? Was bringt Leute dazu, sich in diese Weise zu exponieren und auch körperlich in Gefahr zu bewegen? Das sind Fragen, die mir sehr oft gestellt worden sind in diesem Sommer und Herbst, bevor es so richtig losging. Und ich konnte diese Fragen mit den Informationen, die mir zur Verfügung standen, beim besten Willen nicht beantworten. Ich war da auch ein Stück weit ratlos. Und was machen Forscher, wenn sie ratlos sind? Sie gehen ins Feld.
So, und das heißt also, mit welchen, kann man sagen, die arbeiten mit psychologischen Tricks, weil man braucht auch Menschen, die bereit sind, wenn sie beispielsweise die Turbinen eines Privatflugzeuges beschädigen, die sind ja auf Jahrzehnte verschuldet, leben an der Pfändungsgrenze. Wie geht die letzte Generation dort vor? Sind das alles Freiwillige, die sich melden, oder muss man da auch mit psychologischen Tricks arbeiten, um jemanden dazu zu bekommen, dieses Risiko auch auf sich zu nehmen?
Das, was wir sehen, ist überwiegend privates und auch ehrenamtliches Engagement, was natürlich an der Grenze dessen ist, was man üblicherweise für Vereine und Verbände bereit ist zu tun. Das heißt, die Frage nach den Tricks ist durchaus berechtigt und die Schulungen, die ich mir sehr genau angesehen habe, zielen tatsächlich auch darauf ab, Menschen zu etwas zu bringen, zu dem sie ursprünglich nicht bereit sind. Formell nennt man das eine Ausweitung des Verhaltensrepertoires. Das heißt, wenn ich Leuten sage, setzt euch auf die Straße, ihr lauft Gefahr, dass euch Autos überfahren und ihr werdet nachher von der Polizei weggetragen und große Schmerzen an den Händen haben, dann werden die meisten Menschen das einfach ablehnen, auch wenn sie vielleicht die Ziele der Organisation teilen.
Aber das ist ja genau das, was passiert mit den Aktivisten.
Und mit den Schulungen ist Folgendes gemacht worden. Die Menschen sind explizit auf genau diese Hemmnisse vorbereitet worden und sind auch mit psychologischen Mechanismen darauf vorbereitet worden, diese Hemmnisse zu überwinden. Also indem man sagt, was muss man mit Menschen machen, damit sie das freiwillig tun. Und da ein psychologischer Trick, der angewandt worden ist, sind sogenannte Imaginationsverfahren, indem man genau diese gefährlichen Situationen, Kontakt mit der Polizei, Kontakt mit wütenden Autofahrern, die Schmerzen an den Händen, sich vorher vorstellt und durchlebt. und für sich Hemmnisse abbaut. Also was hindert mich daran, das wirklich zu tun? Und das wird oft mehrfach und intensiv geübt. Und das sind tatsächlich psychologische Tricks, die eigentlich nicht dafür entwickelt wurden, Leute dazu zu bringen, in den Knast zu gehen.
Aber jetzt wissen wir in Deutschland seit den Studentenprotesten der 1960er Jahre, wissen wir, dass Demonstranten sich auch darauf vorbereiten, auf Konflikt mit der Staatsmacht. Wie kann ich mich künstlich schwerer machen, dass das also nicht so komfortabel weggetragen werden kann. Dann gibt es auch diejenigen, die entsprechend kooperativ sind, die bilden dann sogenannte Päckchen, habe ich mal gelernt. Dann hat die Polizei es etwas einfacher. Das sind ja im Endeffekt legale Sachen. Hattest du den Eindruck, dass da im Bereich Psychologie grenzwertig gearbeitet wird oder sogar Grenzen überschritten werden?
Der große Unterschied zwischen den klassischen linken Gruppen, Beispiel eben die Studentenproteste, und der letzten Generation ist der, dass die letzte Generation ihre Aktivisten aktiv dazu auffordern, in den Konflikt mit der Polizei zu gehen und Haftstrafen, Gefängnis, Gewahrsam, Untersuchungshaft anzustreben. Das ist der große Unterschied. Normalerweise würden Menschen an Protestaktionen versuchen, ihre Identität zu verschleiern, vor der Polizei wegzulaufen oder eben zusehen, dass sie nur kurze Zeit im Gewahrsam sind und eben Vermeidung von diesen schwierigen Situationen. Die letzte Generation arbeitet als einzige der Organisationen, die ich untersucht habe, genau andersrum, weil die Opferbereitschaft der Aktivisten, also das Aufopfern der eigenen Freiheit zum Beispiel oder der wirtschaftlichen Unabhängigkeit, die man ja dann aufgibt, wenn man große Zivilstrafen vor der Nase hat. Diese Opferbereitschaft wird aktiv trainiert und wird auch aktiv erwartet. Und das ist der große Unterschied. Andere Gruppen schützen ihre Aktivisten vor Strafprozessen, vor Strafen und versucht, da entsprechend Einfluss zu nehmen. Umgekehrt, die letzte Generation ermuntert und sucht Menschen, die, und so heißt es auch in deren Papieren, für die in den Knast gehen.
Das heißt also, da ist sozusagen die Haftstrafe oder die Aufopferung Bestandteil des Protestes gewissermaßen. Wir haben ja die Bilder gesehen, wo ein Aktivist vor einem LKW saß und der LKW-Fahrer hat die Nerven verloren und hätte diesen Aktivisten um Haaresbreite überfahren. Und dieser Mensch hat sich trotzdem wieder vor den LKW gesetzt. Das kann ich mir mit rationalen Punkten nicht erklären. Was passiert da in der psychologischen Vorbereitung, dass jemand bereit ist, wenn er gerade in Lebensgefahr geschwebt hat, die Nerven zu behalten und sich dann trotzdem wieder vor den LKW zu setzen?
Psychologisch ist das so, dass diese Menschen extrem gut darauf vorbereitet werden, diese Situationen auch wirklich auszuhalten und diesen Fluchtreflex, den man natürlicherweise hat, zu überwinden. Dazu zählt eine extrem große Bindung an die Organisation, feste Bezugsgruppen, feste Partner, also eine enge soziale Bindung. Dann, dass die Organisation als Gruppe fungiert, also immer gemeinsam auftritt. Und dazu gehört auch eine enorm große Selbstwirksamkeit. Weil das war gerade, also die Szene, die du beschreibst, ist ja aus einer Zeit, wo täglich über die letzte Generation berichtet wird. Das heißt, jeder, der in dieser Zeit für diese Organisation auf die Straße gegangen ist, wusste, ich bin quasi in der Weltöffentlichkeit. Ja, ich trage dazu bei, dass unsere Ziele breit kommuniziert werden. Und das führt zu einer Überhöhung der eigenen Wirksamkeit, die psychologisch dazu führt, dass man eben zu mehr bereit ist, weil es eben so positiv läuft, weil man so diese positiven Rückmeldungen durch den Tagesschaubeitrag bekommt. Und das ist für die in dieser Zeit die wirklich harte Währung gewesen, wie viel Öffentlichkeit wird erreicht. Und diese Überhöhung führt eben dazu, dass eben die eigenen persönlichen Grenzen weit, weit, weit überschritten werden.
Also jetzt hast du ja gerade davon gesprochen, dass es eine enge soziale Bindung an die Gruppe gibt. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Also das versucht ja jede Partei, jede Aktivistengruppe, versucht sozusagen die eigenen Mitglieder emotional natürlich auch an sich zu binden. Jetzt ist hier natürlich die Frage, das klingt, so wie du es schilderst, auch so ein bisschen für mich nach Gehirnwäsche und Umprogrammieren. Kann man das so sagen?
Also
oder geht das zu weit?
Also die Erweiterung des Verhaltensrepertoires bedeutet faktisch, dass natürliche Reflexe, wie ich will nicht eingesperrt werden oder ich möchte mich keiner Aggression aussetzen, überwunden werden. Das ist ein unnatürliches Verhalten, was da eben durch diese entsprechenden Gruppenverfahren hergestellt wird. Das ist unnatürlich. Ich finde es ethisch nicht vertretbar, Menschen auf diese Weise für solche Sachen zu trainieren. Auf der anderen Seite ist es noch so, dass diese Aktivistengruppe auch im Unterschied zu vielen anderen praktisch erwartet, dass man sein Leben in den Dienst der Organisation stellt. Eine Zeit lang wurden die Aktivisten auch als Vollzeitmitarbeiter bezahlt. Das geht jetzt heute nicht mehr aus finanziellen Gründen. Aber die Idee, auch in den internationalen Strategiepapieren, ist, dass man seinen Beruf aufgibt, um tatsächlich von morgens bis abends das zu tun, vielleicht auch in einer WG mit anderen wohnen. So. Und dann wird die Bindung natürlich immer, immer enger, weil eben dazu kommt diese extreme Reisetätigkeit der Aktivistinnen und Aktivisten. Das heißt, das ganze Leben besteht nur noch aus dieser Art von Protest.
Aber das bedeutet ja im Endeffekt, dass die Führungsriege sich sozusagen die Protestopfer sucht, selber aber sauber bleibt. Oder hängen die auch mit drin?
Die hängen zum Teil auch mit drin, die haben auch Strafverfahren, aber wie wir aus den Jahren nach dieser Hochzeit mittlerweile erfahren haben, neigen die dann schon eher dazu, na dann doch lieber die Geldstrafe zu bezahlen und vielleicht auch zu gucken, dass man nicht bei allen diesen Aktivitäten dabei ist. Also wenn man jetzt sich die Aktivitäten anguckt, die sehr strafbewehrt sind, wie Brandenburger Tor, wie die Privatflugzeuge, wo also hohe Schadensersatzforderungen im Raum stehen, da ist die Führungsriege nicht mit dabei, die klebt auch nicht auf dem Rollfeld in Köln, Bonn oder in Frankfurt.
Das heißt, man könnte sagen, es gibt da erste, zweite Klasse?
Erste und zweite Klasse gibt es. Die
Was mit den Flughäfen? Sind ja auch auf Flughäfen eingedrungen? War die Führungsriege da dabei?
Nein, das sind diese Flughäfenaktionen, also alles das, was große Strafen bringt und vor allem hohe Schadensersatzforderungen, das ist einer Truppe vorbehalten, die intern Wildbiene genannt wird. Die werden besonders heroisiert, weil.
Warum Wildbiene?
Wildbienen, die haben also insgesamt haben so starke Adaptionen aus dem Insektenleben, was natürlich auch heißt, ne, je enger Zusammenhalt. Insekten haben ja eine sehr enge Community und die normalen Protestler werden Bienen genannt. Das sind die, die auch Strafen erwarten können. Wer ausdrücklich keine Strafen erwarten möchte, der ist eine Hummel. So, und die Steigerung von Hummel, Biene und dann kommt die Wildbiene, sind die Wildbienen leben freiwillig in Armut unterhalb der Pfändungsgrenze, damit eben die hohen Schadensersatzforderungen in der Regel von Unternehmen ins Leere laufen. Die werden genau dafür ausgebildet, zum Teil werden sie alimentiert. Man muss aber eben auch persönlich dafür bereit sein. Und das ist eben eine Truppe in Deutschland, die sich zum Teil mittlerweile aus dem europäischen Ausland irgendwie ergänzen muss. Also die Flughafenproteste im Sommer 2024 waren nur möglich, weil die Österreicher, wenn man das so salopp sagen darf, mit ausgeholfen haben mit einem Wildbienentrupp.
Okay, das heißt, wir haben hier offenbar eine Situation, wo offenbar Straftaten begangen werden, was auch mit zum Konzept gehört. Dessen sind sich die Aktivisten natürlich bewusst. In Deutschland läuft ja noch die Debatte, sind sie eine kriminelle Vereinigung oder nicht? Dazu kommen wir gleich nochmal. Aber hast du denn jetzt bei deiner Forschung und bei deinen Recherchen, hast du da etwas beobachtet, wo du sagst, das ist jetzt aus deiner Sicht nicht nur psychologisch unethisch, sondern sogar gesetzwidrig, wo du sagst, das musst du selber zur Anzeige bringen? Oder war das alles noch im grünen Bereich?
Die letzte Generation legt großen Wert darauf, dass die eigenen Aktivitäten möglichst immer widerständig sind, so nennen sie das intern. Das heißt, sie machen vor allem Sachen, die per se gesetzeswidrig sind. Die werden nicht unbedingt vorher angekündigt, das ist aber auch nicht meine Aufgabe, sondern die sorgen dafür, dass sie eben so viel gesehen und gehört werden, dass auch bitte möglichst viel Polizei kommt und es möglichst viele Strafanzeigen gibt. Also die Masse wird da tatsächlich angestrebt, das ist Teil des Konzeptes. Das führt dazu, dass ich gar nicht in der Situation war, irgendetwas melden oder anzeigen zu müssen. Platt gesagt, die machen so viel Wirbel und legen so viel Wert darauf, dass sie erwischt werden, da muss man eigentlich.
Ja, aber es hätte ja sein können, dass du bei den Online-Trainings, wo du verdeckt dran teilgenommen hast, etwas beobachtet hast, wo du gesagt hast, da wird jetzt gerade jemand fertig gemacht oder da wird jemand, der offenbar andere psychische Probleme hat, sozusagen instrumentalisiert zugunsten der Organisation. Sowas hast du nicht beobachtet.
Das habe ich selber nicht erlebt. Dann wäre ich hätte ich wahrscheinlich auch eingegriffen. Was ich erlebt habe, war, dass eben über dieses Gruppenempfinden und über diese hohen Ziele und die Selbstwirksamkeit schon sehr genau und natürlich auch über die Aussicht, dort angestellt zu werden, das war in der Zeit gerade so, sehr stark ein verbindlicher Rahmen aufgebaut wurde und die Ziele waren auch vollkommen klar. Man musste sich schon aktiv dem widersetzen, aber im Endeffekt ist das die freie Entscheidung von einzelnen Aktivisten, wie weit man sich dort hineinbegeben möchte.
Jetzt hast du ja Informanten in der Organisation, die dich mit vertraulichem Material besorgen und du hast auch immer noch Zugriff, wenn ich richtig informiert bin, auf die Server bzw. auf die Dokumente der letzten Generation. Das heißt, wenn sich da tagesaktuell etwas verändert, hast du da Zugriff drauf. Ist das so?
Nein, ich habe keinen Zugriff auf die Server der letzten Generation.
Oder auf
die Daten der letzten Generation. Es gibt wie bei allen Organisationen verschiedene Zugriffsmöglichkeiten für Mitglieder, für Aktivisten, für den Führungskreis. Und da gibt es für einige dieser Nutzergruppen große Sicherheitslecks. Also ich würde meine Daten nicht der letzten Generation anvertrauen. Die gehen damit sehr schlampig um. Und deswegen kann man mit durchschnittlichem IT-Wissen kommt man da schon an mehr ran als denen recht. Das ist aber tatsächlich deren Sicherheitsproblem. Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen in der Organisation, die mich regelmäßig darüber auch informieren, was sich da Neues tut. Und zwar interessanterweise.
Aber wie verifizierst du das denn? Ich meine, du könntest ja auch instrumentalisiert werden.
Ja, das ist eine große Gefahr, weil deren Dokumente haben jetzt irgendwie keinen Briefkopf oder tragen heute in der digitalen Zeit Fingerabdrücke, die ich irgendwie überprüfen könnte. Ich habe extrem viel Material und ich muss bei jedem Dokument, was ich bekomme, eine Plausibilitätsprüfung durchführen. Also ist das der Duktus, in dem formuliert wird? Gibt es große Abweichungen? Tauchen Namen auf, die schon in anderen Bereichen auftauchen? Sind die Formulierungen und die Ziele plausibel? Ist es zeitlich stringent? Also es ist schon immer eine sehr umfangreiche Prüfung, bevor ich tatsächlich bei einem Dokument sage, hey, das ist echt. Etwas einfacher ist es bei den Videodokumenten, denn da tauchen Leute auf, die schon in vielen anderen Kontexten unterwegs sind. Aber insgesamt die schriftlichen Dokumente müssen immer sehr aufwendig geprüft werden, um sicher zu sein, dass nicht auch mir irgendeiner irgendwas unterschiebt.
Du hast die Rolle der Medien schon ein paar Mal kurz angesprochen. Ich möchte das jetzt mal aufgreifen. Bei dem, was du da an Recherchen machst, gibt es da auch Medien, die sich ausschließlich auf deine Recherchen verlassen und sich sozusagen ins gemachte Bett legen und sagen, da ist ja schon alles akribisch aufgeführt?
Ja, es ist so, dass ich tatsächlich vermisse, dass Medien, die sich da auch tiefer, die auch tieferen Einblick haben, sich mehr der Originaldokumente anschauen. Also es ist so, dass es eine unglaubliche Datenfülle gibt. Das heißt, es ist auch entsprechend aufwendig. Und bei großen Medien, wo ich auch dachte, Mensch, da sitzen Leute, die sich wirklich sehr intensiv damit beschäftigen, da habe ich mich schon manchmal gewundert, wie wenig tatsächlich Originalrecherche stattgefunden hat und wie sehr es sich auch auf meine Aussagen verlassen wurde. Ich weiß, dass meine Sachen richtig sind und sauber recherchiert sind und mit Kollegen gecheckt und auch meine Analysen regelmäßig überprüft werden. Also ich bin mir da absolut sicher. Auf der anderen Seite hat es mich auch tatsächlich gewundert, wie wenig Interesse an tieferer Recherche in vielen Medien vorhanden ist. Das hat vielleicht auch was mit Ressourcen zu tun und die genauen Arbeitsweisen sind mir auch nicht bekannt, aber da wäre mehr zu holen.
Okay, halten wir das mal an dieser Stelle so fest. Jetzt gab es natürlich auch Kritik. Du warst ja im Endeffekt auf fast allen Sendern unterwegs. Jetzt gab es aber vor allen Dingen, wenn du mit der Springer-Presse oder mit Springer, also hier mit Welt TV beispielsweise zu tun hattest, gab es natürlich anschließend auch wieder entsprechenden Shitstorm, weil du natürlich auch mit deiner Kritik an der letzten Generation das Narrativ der Springer-Presse bedienen würdest. Ist das etwas, oder kann man sich das als Wissenschaftlerin überhaupt erlauben, zu sagen, ich forsche zwar hier von Staatsgeldern, aber ich stelle Teilen der deutschen Medienlandschaft meine Forschungsergebnisse nicht zur Verfügung und rede deshalb nicht mit Springer? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist tatsächlich so. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler suchen sehr, sehr dezidiert aus, mit wem sie sprechen. Ich halte die Wissenschaftskommunikation in Deutschland auch für ausbaufähig. Ich persönlich halte es nicht für richtig, auf diese Weise zu differenzieren. Springer ist der größte Medienverlag in Deutschland mit den größten Publikationen in Europa. Ich stehe auch dazu, dass auch da ich als Interviewpartnerin zur Verfügung stehe und nicht sage, das geht jetzt nicht. Natürlich wähle ich trotzdem Medien aus, das ist aber ein anderes Thema. Aber es wird umgekehrt ein Schuh draus. In der Wissenschaftscommunity ist es nicht gerne gesehen, wenn man mit Unternehmen wie Springer spricht, weil das tut man nicht. Also man trägt da die Nase sehr hoch, das muss man auch sagen. Und auf der anderen Seite wird auch eben immer unterstellt, man würde Medien mit einer bestimmten Tendenz dann auch begegnen. Wenn ich aber Interviewpartner bin und ich habe wirklich sehr vielfältige Medienerfahrungen gemacht, ich habe mit fast allen Medien sehr positive Erfahrungen gemacht, vom respektvollen Umgang über dem Abklären von strittigen Fragen oder auch dem Vorliegen von Äußerungen, wo man sagt, Mensch, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Habe ich das hier richtig verstanden? Also überwiegend mit fast allen Medien eine aus meiner Sicht als Wissenschaftlerin und Expertin extrem positive Zusammenarbeit.
Also auch wenn es linke Medien waren?
Auch wenn es linke Medien waren. Es gibt ganz, ganz wenige Beispiele, wo ich mich nachher geärgert habe und das ist wirklich die absolute Minderheit. Ich bin auf sehr
viele... Jetzt hätte ich gern gewusst, wer das war.
Wenn ich mich geärgert habe, WDR5.
Okay, das war wahrscheinlich Interview mit Judith Schulte-Loh.
Das war das Interview mit Judith Schulte-Loh, wo ich tatsächlich unter anderem...
Die führt ja auch keine guten Interviews.
Wo ich unter anderen Voraussetzungen eingeladen worden bin und live auf der Antenne vorgeführt werden sollte. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel.
Ja, aber ich habe das Interview gehört. Ich glaube nicht, dass ihr das gelungen ist.
Nein, das ist ihr nicht gelungen, aber Wissenschaftskollegen sind natürlich oft weniger gut ausgebildet als ich, weil ich mal früher als Reporterin im aktuellen Geschäft gearbeitet habe und das bedeutet natürlich auch, die haben es da auch einfach schwieriger und ich vertrete an der Stelle ausdrücklich die deutschsprachige Wissenschaftskommunikation. Ich finde es schade, wie stiefmütterlich das in einigen Bereichen behandelt wird. Es wird wahnsinnig tolle Wissenschaft betrieben in Deutschland und da könnten die Kolleginnen und Kollegen mehr tun. Das liegt aber tatsächlich auch an den Instituten und dann da doch manchmal sehr konservativen Strukturen.
Ja, jetzt kann man natürlich auch sagen, Rotes Tuch und Maria Christina Nimmerfroh sind für die letzte Generation sozusagen Synonyme, weil du hast natürlich dann oder bist natürlich auch sehr schnell als Gegner, Feindbild, ich weiß nicht, wie da deine Einschätzung ist, entsprechend identifiziert worden. Und es gab ja wohl auch Nachbearbeitung massiver Art von Redaktionen, wo man wohl versucht hat, dich zu diskreditieren.
Also ich bin kein Gegner der letzten Generation, ich bin auch kein Kritiker der letzten Generation. Das steht mir nicht zu. Ich habe Details und Analysen berichtet, die woanders nicht vorkamen. Und das hat dem Mitglied der letzten Generation nicht gepasst. Das ist nachvollziehbar. Das hat auch vielen nicht gepasst, die ideologisch diese Ziele teilen. Das ist völlig in Ordnung, aber ich bin kein Kritiker, sondern ich habe das berichtet, was ich an Ergebnissen herausgefunden
Andersrum,
habe.
Andersrum, bist du denn Fan geworden durch deine Forschung? Doch wohl auch nicht.
Nein, ich bin kein Fan geworden. Ich habe mich mit sehr vielen Organisationen dieser Art beschäftigt in den letzten Jahrzehnten und die letzte Generation habe ich aus sehr vielen Aspekten kennengelernt, die mich dazu bewogen haben, tatsächlich das sowohl inhaltlich als auch methodisch, als auch die Zusammenarbeit abzulehnen, der Umgang mit den Aktivistinnen und Aktivisten an der Front, also an den Bereichen, die wirklich an den Protestaktionen beteiligt waren. Das hat mich abgeschreckt. Das finde ich nicht in Ordnung. Das kann ich auch auf diese Weise vertreten. Insofern bin ich kein Fan geworden. Ich bin aber kein Kritiker. Es ist nicht meine Aufgabe, kann jeder, und das ist wichtig, selbst entscheiden, macht er oder sie da mit oder werden die Ziele entsprechend geteilt.
Du bist jetzt ein bisschen meiner Frage ausgewichen, beziehungsweise der Antwort ausgewichen. Die Frage war ja, wie hat die letzte Generation die Medien nachbearbeitet, nachdem du dann beispielsweise im Hörfunk oder im Fernsehen Interviews gegeben hast?
Die letzte Generation legt sehr großen Wert auf sehr gute Kontakte zu den Medien. Das ist erstmal nicht überraschend, denn sie haben Ziele, die sie nur mit Hilfe der Medien verwirklichen.
Aber jetzt nicht nochmal ausweichen, bitte.
Nein, das muss man aber vorher wissen. Das ist also in den Guidelines der letzten Generation steht auch ausdrücklich drin, wie Journalisten zu sympathischer und positiver Berichterstattung gebracht werden sollen. Und was passiert, wenn diese Berichterstattung unliebsam erscheint? Das heißt, die gehen dann auch richtig den Redaktionen und den Journalistinnen und Journalisten auf die Nerven. So demfolgend versuchen die zu Journalistinnen und Journalisten eine persönliche Bindung aufzubauen, die in meinem Fall dann dafür genutzt wurde, mich zu diskreditieren mit Aspekten aus meinem zivilgesellschaftlichen Engagement oder mit Aspekten meiner fehlenden Wissenschaftlichkeit, also auch mit sehr unredlichen Methoden. Also
Gibt es Lücken in deiner Wissenschaftlichkeit?
Bitte?
Gibt es da Defizite in deiner Wissenschaftlichkeit?
Ja, also meine Publikation, ja, das ist, ja, gibt es. Also wenn ich in der Wissenschaftscommunity bin ich nicht ganz oben, das muss man auch ehrlicherweise so sagen. Ich habe lange an der Hochschule für angewandte Wissenschaften geforscht und habe meinen Forschungsbereich.
Ja gut, die letzte Generation ist ja auch nicht ganz oben und hält sich für Greenpeace oder so.
Ja, die hatten sich für mehr als für Greenpeace. Unter Mahatma Gandhi machen sie es nicht. Und ich habe mir den
Forschungs... Jetzt bist du aber doch Kritiker der letzten Generation gewesen mit dieser Bemerkung. Ne? Ja, ich mach mich... Da hast du dich jetzt gerade angreifbar gemacht. Also du hast die wissenschaftliche Neutralität hier etwas verlassen.
Ja, ich habe mich darüber lustig gemacht, dass Mahatma Gandhi nach Lesart der letzten Generation immer als nicht als Beispiel, sondern als gleiche ideologische Klasse angeführt wird.
Im Ernst?
Das ist kein Witz.
Ach so, dachte, das hättest du dir jetzt hier so aus rhetorischen Gründen aus den
Rippen geschnitten. Nein, das wird in den Unterlagen ständig erwähnt und das wird auch in Schulungen immer erwähnt. Also für die sehen sich in einer geraden Folge von Martin Luther King und Mahatma Gandhi. Das meinen die vollkommen ernst. Also der Salzmarsch von Mahatma Gandhi ist ein nachzuahmendes Vorbild für die Aktivitäten der letzten Generation.
Das hast du schriftlich?
Das habe ich schriftlich in mehrfacher Ausfertigung.
Und geprüft als
Dokument. Und geprüft, mit allem, was dazu gehört.
Also mir kommt das jetzt ein bisschen zu dicke vor, gegenüber ein paar Jugendlichen, die sich mit Sekundenkleber auf die Straße pappen.
Ja, streng genommen sind es noch nicht mal Jugendliche, weil die bevölkerungsrepräsentativ sind im Alter. Aber die Vermutung ist hundertprozentig richtig. Da findet eine sehr große Überhöhung statt. Also psychologisch kann ich das auch belegen. Die von außen betrachtet, wenn man also die Berichterstattung sieht und das, was da an Bildmaterial vorliegt, diese Überhöhung wirkt nicht gerechtfertigt. Und das, also Mahatma Gandhi ist keine Erfindung von mir oder keine Ironisierung, sondern das ist wirklich aus dem Originalmaterial.
Da hast du aber jetzt sauber nochmal die Kurve gekriegt. Ja, an dieser Stelle sind wir mit dieser Folge von der Nahbetrachtung schon durch, aber wir werden uns natürlich auch die Arbeitsweisen der letzten Generation, die wir nicht in den Medien mitbekommen, sondern die sozusagen intern stattfinden, da wo Maria Christina Nimmerfroh entsprechend forscht, werden wir uns natürlich in einer weiteren Folge der Nahbetrachtung zu Gemüte führen. Und ich verspreche Ihnen, ich werde Maria Christina da genauso auf den Zahn fühlen wie jetzt auch. An dieser Stelle, auch in deinem eigenen Podcast gewissermaßen, danke, dass du da so offen geantwortet hast. Und ich denke, wir haben hier ein gutes erstes Bild deiner Arbeit, aber auch von der letzten Generation unter diesen Aspekten entsprechend hinbekommen. Also an dieser Stelle an die Zuhörerinnen und Zuhörer der Hinweis, abonnieren Sie bitte diesen Kanal, damit Sie auch die nächste Folge zur letzten Generation entsprechend nicht verpassen. Und an dieser Stelle erstmal danke an Maria Christina.
Vielen Dank.